Ich freue mich natürlich auch, dass trotz des Wetters so viele hier sind und dass wir gemeinsam heute über die Jahreslosung nachdenken dürfen. Die Jahreslosung selbst, der Text, und ich will ein neues Herz in euch legen und einen neuen Geist in euch legen, das ist ja das, was wir uns im Laufe des Jahres auch wirklich merken. Das, was so drumherum steht, das ist heute der Tag. Das können wir uns heute mal angucken, denn dieser Vers steht ja in einem Kontext drin. Und den möchte ich heute als erstes auch lesen. Und zwar lese ich Hesekiel 36, die Verse 22 bis 28. Darum sollst du zum Haus Israel sagen, so spricht der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid, entheiligt habt. Denn ich will mit meinem großen Namen, der vor den Nationen entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Und die Heiden sollen erkennen, dass ich der Herr bin, sagt der Herr, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und will reines Wasser über euch springen, damit ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Gott stellt seinen Namen wieder her. In diesem Text kündigt Gott erst einmal an, was er seinem Volk in Zukunft alles Gutes tun will. Und es ist ja auch wirklich viel Gutes dabei. Sie dürfen endlich wieder in ihr Land zurück. Sie wurden vertrieben. Gott hat zugelassen, dass sie mit militärischer Kraft aus ihrem Land fortgejagt wurden. Und er verspricht ihnen noch mehr. Er verspricht ihnen, dass sie von ihren Sünden gereinigt werden und dass sie wieder mit Gott vereint sind, dass dieser Bund wieder erneuert wird. Und trotzdem, wenn man so hinhört, dann ist das schon ein bisschen, naja, vielleicht anstößig, würden wir sagen, ich mache das nicht für euch, ich mache das für mich, um meines Namen willen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber im ersten Moment kann man sagen, naja, aber Gott sagt ganz klar, ich mache das nicht für euch, ich mache das für mich, damit mein Name wieder heilig ist. Wenn wir aber zurückgucken, dann sehen wir ganz am Anfang schon, in 2. Mose 19, Vers 2, das sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich, der Herr, euer Gott. Und Gott hat sich Israel als sein Volk ausgesucht. Dieses kleine, unscheinbare Volk. Es gab ja viel größere, viel mächtigere Völker. Das hätte Gott vielleicht viel mehr entsprochen. Aber nein, das wollte er nicht. Er hat Israel ausgesucht. Und er hat das Versprechen gegeben, ich mache aus euch ein großes Volk. Er hat einen Bund geschlossen mit Abraham, hat gesagt, ich werde dich so groß machen, das kann man überhaupt nicht zählen. Und dann ist ein kleines Volk aus Nomaden, ist in Ägypten gelandet. Und sie wurden so viele, sie wurden immer mehr, dass der Pharao Angst bekam. Das konnten sie nicht aus sich heraus. Das konnten sie nur, weil sie einen großen Gott an ihrer Seite hatten. Gott hat aus diesem kleinen, und ich meine das nicht, wenn ich das so sage, verächtlich jämmerlichen Haufen ein riesengroßes Volk gemacht. Und er stand zu ihnen. Ja, und dann kriegt der Pharao richtig Angst und sagt, also nee, so geht das nicht, die werden mir zu mächtig. Die müssen wir klein halten, also lass die mal richtig schuften, die zwingen wir zur Sklavenarbeit. Aber das Volk blieb stark, wurde immer stärker. Dann hat er veranlasst, dass die erstgeborenen Söhne umgebracht wurden. Wir kennen diese Geschichten aus der Bibel. Aber es konnte nicht verhindern, dass das Volk Israel stark blieb mit seinem Gott und wuchs. Und die Menschen haben gemerkt, da ist ein Gott, der so stark ist, der mit diesem Volk zusammen ist. Das ist nicht einer wie unsere Götter, die wir anbieten. Das ist wirklich ein mächtiger Gott. Das ist ein heiliger Gott, der Macht hat. Er ließ nicht zu, dass die Ägypter die Israeliten zurückholten. Sie konnten gehen. Und Gott begleitet sie durch die Wüste und schließt einen neuen Bund mit ihnen. Und dann ging es wieder los. Kaum war der neue Vertrag unterschrieben, könnte man sagen, da kamen auch schon die ersten Vertragsbrüche, die ersten Verstöße dagegen. Aber sie haben damit auch die Vereinbarungen so getroffen, dass sie Gott eben nicht verkündigt haben. Sie haben nicht gezeigt, was es für ein guter Gott ist. So wie sie sich verhalten haben, sie haben was verbockt, das blieb an Gott hängen. Sie sollten Gott verherrlichen in dem, was sie leben, in dem, was sie sind. Aber das tun sie nicht. Sie beten fremde Götter an. Sie verbünden sich mit denen, von denen sie sich fernhalten sollten. Sie haben Gott nicht besonders gut dargestellt. Und Gott reagiert. Er lässt zu, dass sie zerstreut werden in alle Welt und dass sie vertrieben werden. Aber er gibt sein Volk Israel nicht auf. Und gerade an heute, wo wir diesen Text lesen, da hören wir, er sagt, ja, ihr dürft wieder zurück. Ihr könnt wieder zurück. Und ich mache dieses Herz aus Stein, das ihr habt. Das mache ich wieder aus Fleisch. Was bedeutet das denn, ein Herz aus Stein zu haben? Das Herz ist auch heute noch für uns nicht nur im medizinischen Bereich der Mittelpunkt des Lebens. Ohne ein Herz können wir nicht leben. Wir brauchen ein Herz. Und vielleicht ist es nicht ganz so aus Stein, aber wenn dein Herz verkalkt, dann klappt das auch nicht mehr so gut. Und irgendwann geht gar nichts mehr. Und wir brauchen dieses Herz, das immer wieder frisches Blut durch unseren Körper pumpt. Und so ist auch dieses Sinnbild, das hier gebraucht wird, dieses Herz, das ist das, was wir brauchen, um zu leben, um als Christen zu leben, um mit Gott zu leben. Das sich bewegt, das immer wieder in Kontakt ist mit dem Vater. Und so wie das Volk Israel, dann gehe ich nochmal hin zurück, als für Gott eigentlich repräsentativ war, gezeigt hat, was Gott ist, wie Gott ist. Diesen Auftrag haben wir heute auch. Auch wir als Christen haben die Aufgabe, andere Menschen erfahren zu lassen, wie Gott wirklich ist. Und dann kann ich mich und muss ich mich fragen lassen, lebe ich so, dass andere Menschen dadurch erkennen können, dass Gott liebt, wer Gott ist? Und es ist wichtig, dass wir so leben. Denn ein schlechtes Zeugnis für Gott zu geben, das kann Menschen davon abhalten, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Sie kommen dann Gott nicht näher, sie kommen Jesus nicht näher, sondern sie werden von ihm weggedrängt. Und wir wissen das. Und ich sage das nochmal, wir werden beobachtet. Wenn Menschen wissen, dass wir Christen sind, dann gucken sie sehr genau darauf, wie wir uns verhalten. Viel genauer als bei anderen. Sie achten darauf, wie wir mit Hab und Gut umgehen, wie wir mit dem umgehen, der uns vielleicht mal auf die Füße tritt, der nicht freundlich zu uns ist. Sie achten darauf, ob wir hilfsbereit sind und wie unser Lebenswandel ist. Macht unser Lebenswandel, macht das, wie wir uns verhalten, andere Menschen darauf neugierig, wie Gott ist? Es gibt Menschen, die haben so viel schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht. Wenn man denen sagt, man ist Christ oder sie nur irgendein christliches Thema, lass mich mit denen bloß in Ruhe. Von denen habe ich die Nase voll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meiner Kindheit auch verschiedene Beispiele erlebt. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich durch diesen einen Christen, der zufälligerweise natürlich auch Baptist war, der uns damals gesagt hat, wir könnten in der Wohnung bleiben. Und ich nehme diese Wohnung, die für meinen Vater, der so krank war, fast unmöglich war. Und ich gehe in diesen, wir haben es immer genannt, in diesen Hühnerstall. Das, was das für mich ausgemacht hat, dass ein Mensch sich so verhält, nicht weil er das muss, sondern weil er Jesus lieb hat. Aber umgekehrt habe ich auch erlebt, ich komme ja aus der Landeskirche, da gab es einen Pfarrer, wenn dann ein Konfirmand im Unterricht einen Vers nicht richtig aufsagen konnte, dann hat er dem auch schon was Blumenwasser über den Kopf geschüttet. Und nun waren die Sitten damals sowieso noch etwas rauer den Schülern gegenüber als heute. Trotz alledem fand ich, war das nicht so ein besonders christliches Verhalten. Oder als mein Vater so schwer krank war, da kam dann der damalige Pfarrer aus der Kirche zu uns und lud sie ein, doch endlich mal zur Frauenhilfe zu kommen und mitzustricken für Menschen, die in Not sind. Und meine Mutter stand in einer Situation und wusste nicht, wo sie die vielen Stunden für den Tag noch hernehmen sollte, um ihren schwerstkranken Mann und ihre vier Kinder zu versorgen. Nicht ein einziger kam, und das hab ich auch nicht vergessen, und hat mal gesagt, kann ich dir mal was helfen? Vielleicht mal ein Fenster putzen oder für dich einkaufen gehen? Das gab es nicht. Und das zeigt natürlich auch, wie wir als Christen leben. Sind wir für andere da, wenn sie uns brauchen? Sind wir da jemanden, der Gott zeigt, der diese Liebe zeigt? Wenn wir in Not sind, dann geht Gott nicht hin und sagt, jetzt machst du aber erst noch das und das und das und vielleicht kannst du den anderen helfen. Und nein, Gott nimmt uns wahr und Gott hilft uns. Vielleicht nicht immer so, wie wir es erwarten, aber er hilft uns. Und solche Begegnungen mit Christen, und die ja zum Teil noch viel, viel extremer sind, die können dann dafür sorgen, dass Menschen gar nichts mehr von Gott wissen wollen. Dass sie einfach nicht glauben können, dass Gott sie lieb hat. Es geht in unserem Leben wirklich nicht immer nur um uns. Es geht um Jesus, dass wir ihn groß machen und dass wir ihn anderen zeigen, durch unser Leben, durch das, wie wir sind, wie wir leben, was wir sagen. Gott will seinen Namen, seinen Ruf unter dieser Welt wieder groß machen. Und um das zu tun, damit das so wird, dann tut er Wunder. Und er kündigt diese auch an. Er sagt zu seinem Volk, ich will euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet von all eurer Unreinheit, und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott stellt den Zustand wieder her, den er sich für sein Volk gedacht hat. Zuerst holt er sie wieder zurück in ihre Heimat. Und das war schon ein Wunder, dass sie wieder zurückgehen konnten. Sie sind weit weg von zu Hause und sie werden wieder zurückgebracht. Und dann wird das Volk selbst gereinigt. Dieses mit Wasser besprengen war ein Symbol dafür, jemanden ganz rein zu machen. Von aller Sünde, von aller Schuld. Und dadurch wurde etwas, das unter den Israeliten unrein war, wurde damit wieder sauber. Zum Beispiel eine Frau, nachdem sie ihre Menstruation hatte, wurde mit reinem Wasser besprengt, um dann wieder rein zu sein. Und so sind auch damit die Sünden der Israeliten vergeben. Sie können von Neuem anfangen, wie ein Reset. Aber damit nicht genug. Er kümmert sich darum, dass die Israeliten in Zukunft nicht mehr sündigen. Er sagt, ich ersetze das, alles, was bei euch so hartherzig ist. Ich ersetze das, ich gebe euch wieder ein Herz, das empfindsam wird für Gefühle, für die Gefühle anderer, für das, was wirklich dran ist. Ein Herz aus Fleisch, das lebt. Und ein Herz, mit dem ihr mir die Ehre geben könnt. Auch uns hat Gott alle Schuld vergeben. Wenn wir zu ihm kommen, an dem Tag, denkst du an den Tag, als ich mit Jesus ernst gemacht habe, mir alles vergeben. Reset. Und ich kann und soll und darf für Jesus jemand sein, der Zeugnis ist. Und das hat Konsequenzen. Nun muss ich ja ganz ehrlich zugeben, ich bin ja auch nicht immer nur brav. Und auch ich tue Dinge, die einfach falsch sind. Die nicht vereinbar sind mit Gott. Nicht mit dem, was er will. Aber ich darf immer wieder hingehen. Und deswegen ist diese Jahreslosung, macht ja auch Sinn. Das ist ja ein Text von ganz lange her. Und wir haben ja vielleicht vor vielen, vielen Jahren schon einen Start mit Gott gehabt. Aber trotzdem immer wieder hingehen, dieses Herz, das hart werden kann, erneuern lassen und diesen neuen Geist für sich in Anspruch nehmen. Sagen, Herr, schenk mir den. Das macht Sinn, weil wir das einfach brauchen. Brauchen, um ganz so zu leben, wie er es will, um ihm die Ehre zu geben. Ja, und das ist das nächste, der zweite Punkt. Alles zur Ehre Gottes. Steht das überhaupt an erster Stelle bei mir, bei dir? Warum gehen wir morgens zum Gottesdienst sonntags morgens? Zu seiner Ehre? Weil ich mich so freue, euch zu sehen? Weil der Kaffee und die Kekse so lecker sind? Weil es zu einer Pflicht geworden ist? Weil es mir doof kommt, wenn ich dann doch nicht da bin? Es gibt ganz viele Gründe, warum wir in den Gottesdienst gehen. Eigentlich sagt der Gottesdienst schon ganz genau aus, was es ist. Gottesdienst. Wir dienen Gott. Und in seiner Güte dient er auch uns. Ihm zu Ehre stellen wir Gott ganz neu in den Mittelpunkt. Und das geht viel weiter hinein. Das geht auch in den Alltag. Und im Alltag, da ist es dann gar nicht mehr so einfach. Wenn ich alles tue, mit dem Gedanken, ich tue es zur Ehre Gottes, dann bekommen manche Dinge eine ganz andere Dynamik. Wenn ich zur Ehre Gottes meine Spülmaschine ausräume, damit die sauber ist, aber noch viel mehr, wenn ich zur Ehre Gottes auf meine Arbeit gehe, wenn ich schwierige Dinge tun muss, Dinge, die ich überhaupt nicht gerne mag, und mache das zur Ehre Gottes, dann mache ich sie vielleicht dann auch besonders gut, weil sie zur Ehre Gottes sind. Und da ist es vollkommen egal, ob ich etwas erfinde oder ob ich irgendwo für andere Menschen putze, damit sie es schön sauber haben. Wenn es zur Ehre Gottes ist, dann ist es wunderbar. Und wenn ich mich bei den Dingen, die ich tue, frage, mache ich das zur Ehre Gottes? Dann sind auch einige Dinge einfach so nicht mehr möglich. Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe manchmal schon auf der Arbeit so Gedanken, der nervt mich aber heute. Der geht mir aber sowas von auf den Keks. Und ich weiß selbst, mir fiel das gestern so ein, als ich an der Predigt war, das passt jetzt aber nicht so mit der Ehre. Und trotzdem, also ich möchte das überhaupt nicht verurteilen. Wir sind Menschen und wir werden nicht immer alles gut und richtig machen. Und wir werden immer auch Gedanken haben, die mit Gott und mit der Ehre Gottes nicht konform gehen. Also ich bestimmt. Aber wenn wir uns das bewusst machen, immer mal wieder, dann wird sich doch einiges verändern. Und das wird auffallen. Das wird auffallen. Wenn Gott den Menschen wiederherstellt, wenn er aus unserem steinernen Herz ein fleischernes Herz macht, wenn dadurch wieder Leben, Gefühle und all das in uns reinkommt, dann werden wir auch wieder ganz eng in Beziehung mit ihm leben können. Viel enger noch. Durch ihre Erneuerung können die Israeliten wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Der Vertrag, der geschlossen worden war, der Bund tritt wieder in Kraft. Und sie haben erneut die Chance, sich an seine Regeln zu halten. Und sie erfüllen wieder ihre Bestimmung. Sie zeigen, wie groß Gott ist. Und das ist auch unsere Bestimmung. Wir sind gerettet durch einen wirklich liebenden Vater, der nicht davor gescheut hat, seinen eigenen Sohn ans Kreuz zu schicken. Und in dem Tag, an dem wir gesagt haben, ja, Herr, das will ich auch. Das nehme ich für mich in Anspruch. Dafür danke ich dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Da schließen wir den Bund. Und ab diesem Tag dürfen wir ihn groß machen. Ab diesem Tag dürfen und sollen wir Zeugen sein für Jesus Christus. Auch dann, wenn es uns manchmal schwerfällt, und dann dürfen wir wieder zu ihm kommen. Als Teenager, Junge oder Jugendlicher, so mit 14, 15, da sagten meine Schulkameraden oft, spinnst du denn? Was du alles nicht darfst. Nun war das, wie gesagt, noch eine etwas andere Zeit. Es war ja da, also in der Gemeinde, das war sehr pietistisch. Da war es ja schon nicht so ganz einfach, mal tanzen zu gehen. Aber es geht gar nicht um die Sache, sondern es geht darum, wie leicht auch wir als Christen, und das gilt nicht nur für junge Christen, in dieses Gefühl hineinkommen, wenn ich kein Christ wäre, dann dürfte ich mich vielleicht anders verhalten. Dann müsste ich das jetzt nicht so tun. Dann hätte ich vielleicht die Freiheit, anders zu reagieren. Und es können kleine Dinge sein. Gott sei Dank brauchen wir das nicht. Gott sei Dank dürfen wir uns wirklich an Jesus orientieren und spüren, dass wir wirklich frei sind. Ein Herz aus Stein, das ist eiskalt. Und es will nur den eigenen Vorteil. Und es kann sich gar nicht mehr dafür entscheiden, Gutes zu tun. Es kann es gar nicht mehr differenzieren. Gott nimmt uns dieses harte Herz weg. Und er gibt uns ein Herz aus Fleisch. Und dadurch werden wir wieder Menschen, so wie Gott sich den Menschen vorstellt. Ein Mensch, der Güte zulässt. Ein Herz, das nur für Gott schlägt. Und das ist wahre Freiheit. Wenn wir uns ganz ihm widmen und unser Herz nicht wieder ganz steinern werden lassen. Und deswegen glaube ich, dass diese Jahreslosung wirklich einen Vers hat, der uns durch ein Jahr und unser weiteres Christenleben begleiten darf. Gott will uns dieses Herz schenken. Er hat es uns geschenkt. Wir müssen nur zulassen, dass es in uns schlägt. Amen.